Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Oh. Viel Spaß.
Naja, woher kennt ihr euch? Wart ihr schon im Kindergarten?
Kindergarten noch nicht, danach.
Ja. Ich konnte die Dialekte nicht einordnen, ob die verwandt sind.
Wir sind beide aus Tirol.
Ja.
Und der Kadi ist aus Mayhofen, ich bin aus Seefeld. Das ist in der Nähe von Telfs.
Shoutout zu Benjamin Wagner, einem Steirer, einem Tiroler Boy.
Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Das ist ja ein Beziehungslogan.
Absolut. und wir haben uns eigentlich kennengelernt im Internat.
Ja,
wir sind zusammen ins Internat gegangen, in Schwarz.
Mit zehn schon ins Internat? Wie arg.
Bischöfliches Gymnasium.
Tirol ist so katholisch,
ja? Ja, aber es war ja die einzige Option. Also,
okay,
was war? Ich war im Zillertal, da hat man keine Matura machen können. Also wenn man Matura machen will, hat man müssen irgendwo ins Internat. Also man hat natürlich eine Hauptschule machen können und danach der Matura, aber eine Hauptschule in Mayhofen war jetzt irgendwie nicht so attraktiv.
Okay.
Für meine Eltern zumindest. Ich war 10. Ne?
Aber im Internat alleine zu sein, mit so jung, das ist schon arg.
War nicht allein, waren zu zweit?
Ach so,
wir waren viele im Internat. Also es ist ja,
und nur Burschen dann?
Ja, nur Burschen im Internat, bischöfliches, katholisches Gymnasium.
Die Schule war gemischt, das Internat waren nur Jungs.
Genau.
Mhm.
Also im Internat haben
wir. Aber mit 13 Jungs natürlich, am Anfang da hat man schon Heimweh gehabt und so. Aber mit 13 anderen Jungs oder 12 anderen Jungs war das auch super Spaß.
Ja.
Wie hat also das geprägt?
Ich würde das sofort wieder machen.
Wirklich?
Ja, klar. Ja,
auf jeden Fall. Ja. Es ist nämlich auch, wenn du in einem Internat aufwachst, ist es. Also da lernt man ganz andere Social Skills, weil du permanent mit Leuten zusammen bist. Und du musst miteinander umgehen können. Mhm. Und das ist das Wichtige im Internat. Und wenn das nicht klappt, dann kriegst du sofort eine Rüge. Und dann wirst du gleich zum Rapport geschickt. Und so wärst du relativ gut erzogen. Streng, aber gut.
Und es ist ein Haut zwischen die Schüler. Also man kann da. Also, da gibt es prägende Erfahrungen, die zu der Zeit vielleicht nicht so einfach waren, aber wo ich jetzt eigentlich froh bin, dass ich das durchgemacht habe. Durchgemacht klingt jetzt wieder zu hart, aber das ist 10 Jungs aufeinander, das ist ein Melting Pot.
Möchtest du uns eine prägende Erfahrung mitteilen?
Ich weiß nicht, ich spreche jetzt nicht auf was Bestimmtes an, aber da ist man, manchmal ist man da vorne mit dabei, manchmal ist man dann auch der Boomer in so einer Gruppe und das ist nie schön. Und wie man sich da wieder selber stabilisieren kann, wie man da rauskommt, wie man da wieder Freundschaften aufbaut und so, das passiert in so einer Gruppe ständig, die ganze Zeit, das lernt man. Und so Gruppendynamik lernt man extrem stark. Und das hilft dann später sehr gut.
Das heißt, ihr seid gut im Team mit ganz vielen anderen Menschen.
Ja,
ja, müssen wir auch. Mhm. Ja.
Aber ihr seid dann irgendwie nach Wien gekommen und dazwischen war vielleicht noch Studium oder was ist da passiert?
Oder ganz kurz vorher können wir mal reden, wer da ist.
Ah,
ich glaube, wir haben das nicht einmal irgendwie. Wir haben das noch nie erzählt.
Das ist gar nicht so wichtig.
Also wir haben euch da, weil ihr gemeinsam Lichterloh seid. Kann man so sagen? Ihr seid Lichterloh.
Ja.
Und ihr arbeitet ganz viel einerseits auf Bühnen, andererseits auch in Ausstellungsräumen. Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Ob es ist Visualisierungen, Installationen. Ich glaube, das werden wir einfach im Gespräch mit euch erörtern.
Mhm. Ja, die ist schwierig, ja. Begriffsthematik ist für uns schwierig. Ja. Also, weil wir so viele verschiedene Dinge machen. Und allein sowas wie Visualisierungen, da denkt jemand anderer vielleicht an eine Architekturvisualisierung oder so. Und in Englisch sagen sie dann immer Visual Art, was auch gar nicht richtig ist, wenn man das wieder zurück übersetzt. Und wir machen viel Visuals, ja. Das glaube ich, kann man sagen, weil das betrifft diesen Live-Moment, diesen Performance-Moment, diesen Bühnen-Moment. Da ist es sicher viel Visuals, aber wenn wir jetzt weiß ich nicht, ein NFT machen, weiß ich nicht, ob würde man das wieder nicht Wischweiß nennen. Das nennen wir dann digitale Kunst, Medienkunst. Mhm. Ist für uns auch ein Moving Target, wie man das
bezeichnet. Visuals würde ich ja sagen, so, das ist immer bei einem Event oder wo Leute kommen in Real Life, also wo wirklich etwas passiert, wo sich Menschen treffen, wo Projektionen auf Gebäude stattfinden oder in Clubs.
Wir nennen das eigentlich Live-Visuals, ja. In der Regel. Und nicht nur Visuals.
Vielleicht auch für die zuhören, denen das zu wenig sagt oder denen das zu abstrakt bleibt, kann man sagen, ihr arbeitet mit teilweise unglaublich erfolgreichen Musik-Acts zusammen. Könnt ihr uns sicher noch ein paar nennen. Ihr seid bei Festivals mit dabei. Ihr habt eine lange Zeit bei der Prater-Sauna mitgemacht. Das heißt, ihr seid auch ganz verbandelt nochmal oder zumindest ursprünglich einmal mit der Clubszene. Mhm. Genau. Und aus all diesen Gründen hat die Kevo sich gedacht, die wollen wir da haben.
Sicher. Also die Clubszene, das sind unsere ersten Babyschritte gewesen in Sachen von Visuals und Projektionen und visuellem Output überhaupt. Da sind wir groß geworden. Also angefangen haben wir mit, eigentlich, ich glaube, unser erster Gig war sogar beim VJ Contest, hat das geheißen damals, von 4EI veranstaltet. Und der ist aber komplett in die Hosen gegangen, weil wir Videos produziert haben mit einem bestimmten Codec, der aber auf dem System, das dort installiert war, nicht funktioniert hat. Jetzt sind wir da auf die Bühne gekommen und dann ist uns dieser Computer alle 2 Sekunden abgestorben mit Bluescreen und die Leute haben schon gemeint, oh, das ist aber experimentell.
Und wir haben vorher noch nie Live-Geschäft gemacht, wir haben einfach nur ein paar Videos gehabt und die haben wir da hingebracht und das hat einfach nicht funktioniert. Und da ist aber dann der Wolfram im Publikum gestanden, der war damals ein Freund von uns und der hat gesagt, es ist super, das gefällt mir. Und dann haben wir eine Woche später unseren ersten VJ-Gig beim Wolfram da in der Künstlerhaus-Passage gehabt. Genau. Und so ist das irgendwie entstanden alles.
Aber ich muss jetzt trotzdem fragen, wenn man in einem katholischen Internat in Tirol ist, ja? Also, und dann redet man über auf der Bühne stehen, VJing und Wolfram, da ist irgendwie so ein großer Gap, also wie kommt man da hin? Also.
Ja, natürlich. Ja.
Wir haben beide, also nach der Matura, ich bin gleich nach Wien gegangen, der Chris hat noch Bundesheer gemacht und wir haben unabhängig voneinander in der Zeit eigentlich Videoarbeiten produziert und haben uns dann weil wir eben beide Interesse entwickelt haben, Videos zu machen, haben wir uns gemeinsam entschlossen, wir machen bei einem Snowboard-Videofilm-Wettbewerb mit. Das war noch in Tirol, hat es den gegeben und da waren wir dann in Tirol, glaube ich, haben wir gewonnen, oder in Österreich sind wir Zweiter geworden oder so. Irgendwie genau. So. Und das war so, das Snowboard-Video war so, dass wir alles auf den Sound genau geschnitten haben. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Snowboarder gelandet ist, wo genau da die Kick oder die Snare und genauso beim Abspringen. Und da sind wir irgendwie draufgekommen, wir waren da schon totale Fans von Michel Chandri, der diese Chemical Brothers-Videos gemacht hat, und da sind wir draufgekommen, dass wir da total... Dass uns das extrem taugt, wie Video mit Sound zusammengeht und was man da bewirken kann, wirklich. Wenn man nur das Nächste, was wir dann direkt danach gemacht haben, waren einfach nur Dinge aufnehmen, den Sound davon nehmen und versuchen mit dem Sound, also mit diesen Samples, Sound zu machen und das Video wieder genauso drauf zu schneiden. Mhm. Einfach nur, um das zu experimentieren, wie Sound und Bild miteinander funktionieren und was für starke Momente man damit auch produzieren kann. Das ist uns eigentlich alles in der Musik, in dem Snowboard-Video aufgefallen, was gar nicht der Plan war. Und ja, da haben wir unsere sage ich mal, Liebe zum Bild, das mit Sound verheiratet wird, entdeckt. Und das hat, ich bin dann nach Wien studieren angefangen, der Chris ist ein Jahr später auch nach Wien, wir sind zusammengezogen und da haben wir dann eigentlich sofort angefangen, uns mit Visuals, also ein bisschen ist es noch ein bisschen mehr um Musikvideo gegangen, vielleicht eine kurze Zeit, aber dann ist relativ schnell, auch wegen diesem Contest, der da angekündigt worden ist und so, weil das war alles ganz neu, haben wir uns dann damit beschäftigt, was gibt es da für Tools, wie kann man das alles live umsetzen und dann sind wir da langsam von einem Musikvideo-Moment vielleicht in so einen Live-Moment und live zum Musiker Bilder generieren oder Bilder mischen zu dem Zeitpunkt noch kommen. Das ist das Gap so dazwischen. Das Interesse für Video das bei uns beide aber unabhängig entstanden ist, aber dann relativ schnell, weil wir schon, wir waren beste Freunde schon in der Oberstufe, also jetzt nicht nur wir zwei, sondern dieser enger Freundeskreis, sagen wir, und wir zwei haben uns da halt für Video irgendwie angefangen zu interessieren.
Aber das heißt, ganz zu Beginn bei diesem Snowboard-Video, da habt ihr auch noch eben in Sound und in Musik gearbeitet und selber es gemacht mit den Samples.
Nein. Wir haben Tracks verwendet und auf diese Tracks haben wir dieses Video geschnitten, aber so, dass halt wirklich jeder Kick und jede Snare eingehen und auf die Melodie eingehen.
Okay, passt euch
nicht so. Im weiteren Prozess haben wir danach selber, da wo wir dann schon in Wien, haben wir danach selber mit den Videos, die wir gefilmt haben, mit den Samples davon auch Musik gemacht, aber jetzt nie mit dem Anspruch, da irgendwie Musik zu releasen, sondern nur für dieses Video, für dieses Experiment, um zu schauen, wie der Ton mit dem Bild funktioniert.
Okay, das war super, danke für die Klärung, weil das heißt, das wollte ich nochmal verstehen, ist jetzt wirklich purely visual.
Ja.
Ihr arbeitet zwar ganz eng, eben du hast das Wort verheiratet benutzt, mit diesem Ton, mit dem Beat, mit der Musik, aber ihr bleibt in dem Territorium da drüben.
Nein, es gibt schon auch Arbeiten, unsere AV-Snacks nennen wir sie, audiovisuelle Snacks, die wir vor 13 Jahren produziert haben. Und das ist das, was du gerade gemeint hast, Kli. Wir haben da so alltägliche Dinge gefilmt, wie zum Beispiel Kochen. Und wir haben so Schnitzel, haben das aufgenommen, auch die Musik aufgenommen von dem Schnitzel, wie es brutzelt in der Pfanne oder wie man Karotten schneidet. Und das haben wir dann als Video zusammengeschnitten, wo dann der Sound auch in einem Rhythmus quasi geschnitten werden. Ein
Rhythmus aus dem Schneiden.
Tak, genau. Tak, tak, und dann tak, ist das die Snare, unter Anführungszeichen.
Und dann aus dem Klopfen, bum, 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 bum. Und dann ist bum, tschak, bum, tschak, bum, tschak. Und dann kann man das alles so zusammenschneiden und dann entsteht da langsam eine Arbeit draus. Da sind wir sogar damals im französischen Frühstücksfernsehen gelandet, mit dem Schnitzel. Das war ganz lustig.
Ihr seid voll experimentell, hä?
Wir probieren immer Sachen aus.
Ja. Na, ich habe das Gefühl, das ist jetzt total spielerisch.
Ja.
Das klingt, als ob ihr einfach euch ein Spielleben aufgebaut habt.
Ja.
Wahrscheinlich habt ihr irgendwo auch Stressoren, die sind noch unerwähnt. Wahrscheinlich ist es nicht nur gechillt, aber es klingt natürlich.
Ja, aber Work is Play quasi ist ein Riesenpunkt für uns. Das, was wir machen, ist eigentlich alles, hat immer einen spielerischen Moment oder einen experimentellen Moment auf jeden Fall. Wir haben noch nie etwas gemacht, weil wir vorher gewusst haben, wie das geht. Also kaum. Du gibst immer Fragezeichen und wir haben dann meistens immer gesagt, ja sicher, können wir, das machen wir eigentlich. Aber wir haben eigentlich nie gewusst, wie das alles geht. Und es ist ja so, es ist ja so, dass das oft auch kein anderer gewusst hat zu dem Zeitpunkt. Also ein Beispiel ist der Pratersauna und der Bunkerfloor, wo wir rundherum 360 Grad projiziert haben, mit einem Budget von 0 Euro im Prinzip, also ganz, ganz, ganz wenig. Haben wir zu dem Zeitpunkt, hat uns keiner sagen können, ob das technisch möglich ist, jetzt mit einem Computer 6 Beamer anzusteuern, die ein gemeinsames Bild ergeben, als wäre quasi ein großes Panorama oder wie man heute sagt, Immersive Space, 360-Grad-Projektion. Und es war 2008, 2009, wir haben keine Ahnung gehabt, ob das wirklich funktionieren wird. Wir haben das einmal eingebaut und es ist so lange probiert, bis das dann gegangen ist. Und am Ende hat es dann funktioniert, es hat in die Hosen gehen können. Aber gewusst haben wir das vorher nicht, ob das wirklich.
Vor allem haben wir damals auch ein System entwickelt, da haben wir ein Interface selber programmiert, sodass das auch jeder steuern kann. Also, dass nicht jedes Mal jemand dort stehen muss, das live zu bespielen, was wir natürlich auch immer gern gemacht haben, aber es geht halt nicht so viermal die Woche im Club 7 Stunden stehen. Und wir haben überhaupt für die alte Pratersauna, muss man dazu sagen, nicht die aktuelle, eben Systeme entwickelt, auch das ganze Lichtsetup, wo eben auch der Chef vom Dienst Einstellungen treffen hat können und das dann den ganzen Abend gelaufen ist, zum Sound, generativ in Echtzeit, sodass es halt immer zum Sound, zur Musik passt, je nachdem wer aufklickt.
Auch ein gutes Beispiel, bis zu dem Zeitpunkt Pratersauna haben wir noch nie Licht geplant. Wir waren reine Video-VJ-Menschen, die natürlich mit Licht, wir haben eher ein Problem gehabt mit den Lichtern meistens, weil sie zu hell waren für unsere Projektoren. Zu dem Zeitpunkt halt gibt es LED-Wände, da ist das Verhältnis genau anders. Aber damals war das immer so, bitte ein Licht mach nicht zu hell, damit man unseren schwachen Beamer da an der Wand noch sieht. Und wir haben uns eigentlich nie mit Licht beschäftigt. Dann ist die Pratersauna gekommen, wir haben gesagt, wir wollen das eigentlich alles nur so viel mit Video machen wie möglich, aber das hat trotzdem ein bisschen Licht gebraucht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir auch, weil es uns interessiert hat, aber nicht, weil wir gewusst haben, wie es geht.
Das haben wir nämlich gerade gedacht, das ist ja voll die technische Herausforderung. Ich sag's dir, programmiert und dann baut sich da was mit Licht und so. Da musst du quasi voll die elektrischen Skills haben.
Total.
Das habt ihr euch selber beigebracht.
Ja. Internet.
Und dann so quasi 360-Grad-Projektion irgendwie zusammenbastelt, ja, also ohne dass man weiß, wie es geht.
Uns treibt natürlich noch an, dass wir das auch sehen wollen. Und dass wir das, also wir haben dann relativ früh in unserer VT-Laufbahn angefangen zu programmieren, das heißt nicht mehr auch den Content zu programmieren, nicht nur Videos zu spielen, die man mischt, sondern auch einen in Echtzeit generierten, wie in einem Computerspiel. Man hat eine Eingabe, also wir haben irgendwelche Controller, da können wir was ändern zur Musik und es generiert dann ein Bild. Und das wird genau in dem Moment generiert, wie man es sieht, wie in einem Computerspiel. Und das haben wir relativ früh angefangen, auch deswegen, weil diese ganzen Tools, die da waren, also ich rede jetzt von 2005, 2006, 2007, sowas, das hat aber nicht das produziert als Output, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben uns quasi dieses Programmieren lernen müssen, damit wir das machen können, was wir wirklich wollten.
Und was für Sprachen habt ihr da benutzt?
Es war nie so, dass wir etwas gemacht haben, weil uns die technische Aufgabe jetzt so gereizt hat, sondern der Ansporn wurde ja immer, dass wir das selber dann auch sehen wollten und selber in diesem Bunkerflor stehen wollten mit der 360-Grad-Projektion oder selber Realtime-Visual zu haben, also Echtzeit-Visual zu haben, das genau auf den Sound reagiert und nicht irgendwie wie ein vorgefertigtes Video ist, wo man gar nicht, man weiß ja oft nicht, was passiert, wenn man in den Club geht am Abend und dann hat man mit 10 Videos, die passen überhaupt nicht, weil man aber eine Bibliothek aus generierten Programmen hat, die Bilder generieren, die man alle noch live verändern kann, dann kann man viel einen größeren Raum erzeugen.
Heute gibt es ja Software für diese Sachen, aber das gab es ja vor 15 Jahren eben gar nicht. Das war ja auch allein so MIDI-Ansteuerung, das hast du ja selber
programmiert. Es gibt VJ-Software, da kann man Videoclips miteinander mixen, mit MIDI-Controller, verschreien, USB, mapst das, relativ easy. Was wir dann auch viel verwendet haben, war V4, das ist eine grafische Programmieroberfläche. Das hat die ganzen Befehle, gibt es schon hier und die muss man nur miteinander richtig verbinden, dann kommt das und das raus.
Das ist keine geschriebene Programmierung, sondern man verbindet da Boxen miteinander und jede Box ist eine Funktion, so wie wenn man eine Funktion im Programmieren schreibt. Und durch diese Verbindungen, die man da setzt, baut man langsam eine Logik auf, die dieses Programm beschreibt oder diese Visuals generiert, die man da will. Die Sprache, die da dahinter liegt, ist C-Sharp.
Ja. Aber wenn man natürlich ein bisschen tiefer rein will, dann könnte man um Code schreiben eigentlich gar nicht rum. Und wir verwenden auch zu deiner Frage für GLSL, zum Beispiel HLSL, das sind so Shader-Programme.
Programme, die direkt auf der Grafikkarte laufen. Das ist alles ziemlich nerdy. Ziemlich
ich wollte mich gerade sagen, also ich glaube, meine Mama wird das jetzt gerade nicht mehr so verstehen.
Was ich dann spannend finde, ist eben genau wie ihr es gesagt habt, es ist halt eigentlich ganz nah handwerklich verwandt mit dem Spieleprogrammieren, wo du ja auch, also was ich eben jahrelang gemacht habe, wo du versuchst 30 oder 60 Mal pro Sekunde ein Bild zu generieren und es ist nichts da und du musst basierend auf was das Spiel ist und was die Person, die spielt, für Inputs macht, nach links steuern, nach rechts, was auch immer, musst du es nochmal aufbauen. Aber eben es reicht nicht, wenn du es zweimal in der Sekunde machst, weil dann hast du kein flüssiges Bild. Und das ist bei einem Videospiel genau dasselbe wie bei euch.
Genau das Gleiche.
Es muss
genau
flüssig sein. Und damit es flüssig ist, brauchst du, ich weiß nicht, wie Projektoren funktionieren, aber 30 bis 60 Mal pro Sekunde musst du es schaffen.
Unser Goal ist, also wir sagen, wir haben es geschafft, wirklich flüssige Arbeit dort zu produzieren, wenn es 60 Bilder in der Sekunde produziert.
Genau.
Das ist quasi so das Ding, das man gerne hätte, aber manchmal sind die Sachen auch so intensiv, dass das runtergeht auf 30, dann ist auch immer noch flüssig. Das ist jetzt bei uns nicht so relevant wie mein Spiel, wo man irgendwas treffen muss oder so. Und wenn da ein Delay ist oder wenn das nicht so schnell läuft, dann hat man da vielleicht Probleme. Das gibt es ja in der Animation nicht. Bei uns muss das am Ende nur flüssig sein. Trotzdem versuchen wir 60 Bilder in der Sekunde da zu generieren. Wenn sie quasi generiert werden, ist das wie ein Flipbook, wo eins nach dem anderen dann quasi die Bewegung erzeugt.
Und wenn wir jetzt schon so viel über Bilder reden, was sieht man da oft? Also ich meine, es ist ein Podcast, das ist jetzt Audio, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht so gut beschreiben, aber vielleicht habt ihr da irgendeinen Input, was da so Sachen sind, die ihr gern visualisiert.
Sind die Sachen wie abstrakt oder sieht man Personen?
Das sind meistens sehr abstrakte Sachen. Also wir versuchen nicht, vor allem im Club oder auf Festivals oder Live-Performances, wenig figurativ arbeiten, also wenig Objekte, auch wenig mit Message. Also wir wollen in einem Club keine Message transportieren, weil das dort auch vielleicht gar nichts zum Suchen hat, zumindest für uns. Im Live-Sektor arbeiten wir relativ abstrakt mit Geometrien, mit Farben, mit Shading, also mit so Licht-Schatten-Spiele, mit Verläufe und eher in dem. Und es kommt aber immer darauf an. Also wenn es eine Installation von uns ist zu einem bestimmten Thema, dann kann es natürlich auch einmal figurativ werden. Wir sind eher im Abstrakten.
Und also, ja, vor allem in diesem Live-Visual-Ding verstehen wir, und das haben wir auch in der Patterson irgendwie gelernt, verstehen wir Video, projiziertes Video, Auftrag auch nur als bewegtes Licht. Nicht immer, aber oft geht es gar nicht so um das, was auf der Wand auftritt, sondern eher um die Stimmung, die das in dem Raum erzeugt. Dann versteht man das eher noch abstrakter als wie ein Bild, verstehe ich das eher als ein bewegtes Licht, das auf der Wand auftrifft. Also das ist ganz weit weg vom Figurativen, das ist wirklich nur mehr abstrakt.
Aber ich würde gerne genau da reingehen, nämlich, weil wir jetzt vorher wegen technischen Sachen geredet haben, was wahrscheinlich wirklich viele nicht verstehen oder was auch egal ist, weil euch geht es ja nicht um die Technik, wie du auch gesagt hast, sondern euch geht es ja um Emotionen. Also woher kommt diese Leidenschaft fürs Licht? Was bedeutet das, Emotionen zu kreieren? Seid ihr emotionale Menschen?
natürlich, also jeder ist ein emotionaler Mensch irgendwie, schätze ich mal. Aber es geht, also bei so Rauminstallationen geht es ja immer um ein Gefühl. Also wir können zum Beispiel, wir kriegen ganz viele Anfragen von, ja, ihr habt ja diesen Raum und was kann man da machen und was kostet das? Und das Erste, was wir sagen, ja, wir müssen mal diesen Raum sehen, damit man den überhaupt irgendwie spüren, fassen können, was kann man sich da drin vorstellen. Und dann kann man Sachen oder Konzepte entwickeln, die für den Raum passen und für die jeweilige Situation passen. Ist es eine Museumssituation, ist es eine Clubsituation, ist es eine Talksituation? Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was kann ich mir am besten transportieren, für welche Situation in diesem Raum.
Und da geht es natürlich um Gefühle und um Wahrnehmung. Uns geht es viel um Wahrnehmung, vor allem bei diesen Rauminstallationen und Erfahrungen, Experiences, die du da haben kannst, durch den Sound, durch das Bild, durch das Licht. Hat es vielleicht oft auch was Meditatives, etwas, was dich vielleicht kurz aus deinem Alltag da rausholt und in eine ganz andere Situation bringt, wo du vielleicht im Idealfall dir selber besser spürst. Also oft, glaube ich, ist es wie eine Therapie in unsere Rauminstallationen zu gehen. Also ich würde das gerne so verstehen, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so funktioniert. Aber für uns selber ist es, glaube ich, auch so, wieso machen wir das, weil das uns selber genauso berührt. Also wie ich schon vorher gesagt habe, wir wollen auch in dem Bunker Floor Raven, wo rundherum es überall blitzt, weil wir das wirklich selber auch wollen. Nicht nur, weil wir wollen, dass andere das super finden oder weil wir selber auch was spüren.
Ich habe immer das Gefühl, man wird dann so in den Moment hineingezogen. Also ja, man ist dann wirklich so in dem Moment und dann kommt das Wuff, Wuff und dann siehst du, das war schon, man ist dann da.
Ja, voll. Nein, das hat was Religiöses oder sowas wirklich, also meditativ ist vielleicht besser. Das hat so einen meditativen Moment, wo man dann wirklich einmal so eine Art Kuppel um sich herum haben kann, so ja, Bubble und man nur da wahrnehmen und das wäre total. Also oft wird das auch abgetan, wie schon als im Club, als irgendwie, ja, okay, dann machen ein paar Leute so Bilder und so und Kunstanspruch ist gering und ja, da mag stimmen, aber die Intensivität von diesen Erfahrungen da drin, die muss man woanders suchen, unserer Meinung nach. Also das können sehr starke Erfahrungen sein in so Spaces.
Ja, und das kommt ja oft, also vor allem bei Licht ist es so, also die Menschen gehen ja zum Konzert, meistens wegen der Musik. Und sie erfahren das Ganze oder das ganze Konzert dann vor allem auch mit Licht, aber sehr unbewusst. Da sagen jetzt nur die wenigsten, ah ja, boah, das war geil, geiler Moment oder das waren super Bilder, sondern die meisten Leute kriegen das nur sehr unbewusst mit und gehen dann aber trotzdem mit einem sehr guten Gefühl nach Hause und sagen, super Konzert, obwohl jetzt vielleicht das Vorrang vielleicht gar nicht nur wegen Sound ist, sondern wegen dem Gesamtkonzept.
Ja, Visuals und Licht passiert total auf einem unterbewussten Level, wo man das vielleicht gar nicht, also natürlich gibt es heute auch Shows, da wird man niedergeblasen von den Visuals, dass man wirklich, jeder hat nochmal das Handy raus und die Augen so auf und ist fast schon zu viel. Aber es gibt auch sehr fein abgestimmte Shows, wo du gar nicht weißt genau, was du jetzt da so super findest, weil das alles genau zusammenpasst und das funktioniert nicht nur mit Sound allein. Also man kann schon Konzerte machen ohne Licht und wenn gibt es Fans, die kommen da auch, aber und man kann keine Konzerte machen ohne Sound. Also die Wertigkeit muss man schon richtig verstehen, aber dass das ein essentieller Teil von dieser Erfahrung ist, bei so einem Konzert oder bei einer Clubnacht, das ist sicher so.
Das sagt man ja öfters auch bei Bands, dass der Bassspieler zum Beispiel gar nicht so an vorderster Stelle steht, aber total wichtig ist für die Musik. Mhm. Und ist Kann man das auch so ummünzen, dass quasi die Visuals quasi das Ganze so, ja, so unterstützen?
Ja, und wir verstehen uns schon als Bandmitglied, also das finde ich gar kein schlechtes Beispiel.
Aber der Bassspieler ist genau gleich wichtig wie der Gitarrist oder der Frontman.
Ja.
Also es geht ja, da spielen ja mehrere Elemente zusammen und das Gesamtding, das entscheidet ja dann, wie gut das ist.
Ein Album bites the dust.
Und wie ist die Aufteilung so zwischen euch zwar, also die Parts?
Ich kenne mich mal aufs Projekt davon.
Fließend.
Ganz verschieden.
Wir machen alle alles eigentlich.
Ja. Wir reden sehr viel miteinander.
Also der Chris ist vielleicht noch ein bisschen mehr, macht vielleicht noch ein bisschen mehr Videoarbeiten zusätzlich, wo ich dann vielleicht noch mehr programmiere. Aber wir haben eigentlich da große, sehr große Überschneidungen.
Ja.
Die Sachen, die nur er macht und die Sachen, die nur ich mache, gibt es eigentlich kaum, aber es gibt manchmal einfach die Situation, wo es gescheiter ist. Oder wenn er das zum Beispiel macht, irgendwas jetzt klassisch Videoschnitt, weil er schneller ist und das öfter macht. Aber wenn er es gerade nicht machen kann, kann ich es auch machen. Und so ist es eigentlich bei fast allem.
Das ist jetzt auch ein sehr eingespieltes Team einfach, oder?
Wir kennen uns schon sehr lang.
Wie Brüder eigentlich.
Ja. Wir haben länger zusammen gewohnt, wie man bei unseren Eltern gewohnt hat.
Familie.
Ich wollte auch noch fragen, ihr seid ja auch bekannt dafür, dass ihr eben in Kollaboration mit unterschiedlichen bekannten oder ultrabekannten Acts getreten seid. Der Satz hat sich irgendwo verloren, aber ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr uns ein paar Namen nennen und sagen, wie kommt es überhaupt zu solchen Kollaborationen? Wie habt ihr euch einen Namen gemacht?
Unsere erste große Kollaboration war Bauchklang.
Ah ja.
Falls die nur bekannt sind, ich weiß
nicht.
Und ja, das sind Beatboxer, die irgendwann einmal angefangen haben, ein Revival zu machen, nachdem sie 3 Jahre oder 4 Jahre, glaube ich, weg vom Schirm waren. Und mit denen haben wir unsere erste audiovisuelle Show gemacht. Das heißt, wir haben angefangen, ihre Mikrofone abzunehmen in unser System und das zu übersetzen auf die Leinwand. Also das sind Animationen, da passiert genau passend zu jedem Mikrofon. Zum Beispiel der Böcki hat immer den tiefen Bass gemacht und dann ist halt das visualisiert worden auf der Leinwand, dass das jetzt der Bass ist. Der Andi hat dann gesungen, da ist die Stimme gewesen und dann sind Animationen passiert genau zu den
ein gutes Mikrofon. Beispiel jetzt für Echtzeit und wie im Computerspiel, das sind quasi die Stimmen von Bauchklang waren da quasi wie der Joystick-Controller, vorwärts, rauf, irgendwas drücken. Wenn der eine Bassfrequenz sinkt, die lauter ist wie der Volume, dann trigger im Bild eine bestimmte Änderung. Und so war das quasi eine Echtzeitshow, wo man mit dem Mikrofon die komplette Show hat steigen können. Wenn keiner was ins Mikrofon gemacht hat, hat es nicht keine Visuals gegeben. Und wenn die angefangen haben, waren sofort Visuals da. Und das war das 2008. Und das war unsere erste Tour-Show eigentlich, wobei das war nur Österreich-Tour und vielleicht ein bisschen Deutschland. Also gar nicht mehr so genau.
Ja.
Und ich meine, da waren wir dann schon voll in dem VJ-Ding drin. Wir haben dann ein Long Melt Festival in Deutschland eigene, also auf der zweitgrößten Bühne, glaube ich, haben wir ein paar Jahre lang die Visuals übernommen und da haben wir natürlich zu, weiß ich nicht, Gott und die Welt Visuals gemacht. Aber das war ja nicht so, dass wir da direkt mit den Künstlern gearbeitet haben, sondern der Veranstalter bucht den Soundartist und bucht uns dazu, die Visuals zu machen. Das gibt es heute fast gar nicht mehr so, weil heute haben eigentlich die meisten Acts ihre eigenen Visuals dabei. Damals haben quasi wir entschieden, was so die Live-Show ist von irgendeinem Artist, den wir nie getroffen haben. So, das war aber damals ganz normal.
Calvin Harris und so.
Ja. So von Richter, da waren ganz arge, so James Murphy von LCD Sound System und so, genau, ganz arge.
All and All.
Ja.
Seid ihr da nervös? Also wart ihr da nervös damals, dass ihr quasi da die Show macht für den?
Das darfst du gar nicht denken, weil die Bühne ist so groß und wenn du den falschen Fader dafür hast, dann ist überall rot und nichts passt dazu und alles. Also
du hast so viel Publikum.
Ja, aber wenn du anfängst zu denken, dann glaube ich, kriegst du halt.
Aber wir stehen ja nie auf der Bühne.
Also man weiß nicht,
gegenüber.
Dass ihr einen Scheiß macht.
Und FOH, das heißt FOH, wenn es gegenüber von der Bühne da stand, wo der Soundtechniker ist, da sind immer so viele Leute, weiß ja keiner, wer was macht.
Aber natürlich ist der Pressure da. Aber man,
wir haben uns auch immer vorbereitet. Das hat uns auch, es macht ja mega Spaß. Also du bist ja dann dort und bereitest dir ein bisschen vor, ein paar Wochen davor, brauchst das Setup, also kriegst du die Pläne von diesem Setup und dann fährst du hin und dann hast du halt richtig Bock, auch dieses Setup zu spielen, weil du eben Sachen vorbereitet hast.
Wenn ihr das so erzählt, klingt das so, als ob das einfach nur überhaupt nicht schwierig wäre. Aber es stimmt überhaupt nicht. Es ist ultra schwierig.
Ja, das ist natürlich unglaublich viel Arbeit und viel Vorbereitungszeit und man braucht was mir auch sicher erstaunen haben müssen, wenn man jetzt zu irgendeinem DJ spielt, wo man gar nicht weiß, was der vorhat zu spielen, dann muss man sehr genau lernen, Sound zu lesen. Was wird jetzt wahrscheinlich als nächstes passieren? Das kann man auch nicht immer hundertprozentig sagen, aber das ist etwas, was man sicher hat lernen müssen. Dann kriegst du es vielleicht ein bisschen musikalischer wieder, das hat er vielleicht immer schon ein bisschen leichter getan, aber das ist etwas, das muss man lernen, wirklich so DJs auf der Bühne zu lesen, aus 100 Meter Entfernung, was macht der jetzt als nächstes, damit da nicht eine totale Katastrophe wird, damit das nicht total auseinanderläuft zu dem Bild, das man als nächstes quasi da raushaut. Und man hat viel technisch lernen müssen. Also was wir uns, wie viele Nächte wir irgendwo in irgendwelche Foren verbracht haben, irgendwas zu verstehen oder zu lernen, das will man jetzt nicht kleinreden. Mhm. Aber wir haben immer Spaß daran gehabt und es ist ja nicht so, dass wir nicht unglaubliche Fehler gemacht haben live und das haben wir auch verkraftet. Und dann,
kein dazu.
Und das nächste Mal haben wir den nicht mehr gemacht. So. Meistens.
Aber es ist ja auch schön, hin und wieder mal Fehler zu machen. Also das macht ja auch diesen Live-Charakter aus. Was mir zum Beispiel überhaupt nicht mögen, ist so Timecode-Shows, die aber im Vorfeld über Monate produziert werden. Und wenn du das dann spielst, dann steckst du ein Kabel ein und dann läuft es einfach 2 Stunden selber.
So ein bisschen wie Playback, oder?
Genau, es ist eigentlich Playback.
Und Playback
was uns immer interessiert hat, war halt dieser Live-Charakter oder dieser Jazz, der muss immer eine bei uns, wenn wir live spielen.
Ist jetzt einfach Virtuosen, ne?
Naja.
So, es fühlt sich so an, so. Ich würde da quasi.
Naja, es ist schon Virtuosen. Ja.
Also
es ist wie ein Instrument auf jeden Fall.
Es ist wie ein Instrument, aber man ist natürlich auch viel freier, weil keiner kann jetzt sozusagen klar beurteilen, dass man gerade einen Fehler gemacht hat. Ne? Ja. Das liegt ja, also wenn sich jemand da verspielt auf der Bühne, dann hört das sofort jeder. Wenn man jetzt als VJ einen totalen Fehler macht, kann man immer noch sagen, es ist mein Style.
Und manchmal wirken Fehler total progressiv und bringen die zu Wolfram.
Ja, eben. Und also ich würde sicher sagen, dass von mir viel von unseren größten Fehler, die wir so live dann wirklich gemacht haben, haben wir viele Sachen gelernt im Sinne von, wow, das ist cool, das mache ich nächstes Mal wieder. Das du sicher, aber sonst hast du am Anfang 3 Ideen und machst ja dein ganzes Leben lang diese 3 Ideen live. Du musst ja da Sachen probieren und das kannst du nur live probieren, weil das zu Hause im Studio zu probieren, ob das jetzt ein guter Moment ist in einem Break oder so, das macht gar keinen Sinn. Die Leute sind nicht da, der DJ ist nicht, du spürst das nicht. Das heißt, du musst Dinge live experimentieren und das heißt, du musst da einen Fehler machen. Aber das haben wir eigentlich immer relativ entspannt gesehen, weil erstens keiner gewusst, dass wir gerade einen Fehler gemacht haben und die andere Sache ist, komm du halt her, mach du's. Weißt du, so. Also das ist alles nicht so, das ist nicht so einfach. Ja.
Also bei Gruder und Dorfmeister zum Beispiel, da haben wir auch die Live-Visuals gemacht und das war so ein Mix. Also wir haben uns getroffen zu Rehearsals, also zu Proben. Und haben für jeden Track etwas ausgesucht, eine Animation, und haben aber innerhalb dieser Animation, dadurch, dass wir Echtzeit-Animationen machen, haben wir dann live schon was machen können. Also das war irgendwie so ein Mix, okay, man hat sofort definiert, welcher Style bei welchem Track. Und wie der dann gespielt worden ist, das haben wir dann live entschieden. Und das war immer dann ein bisschen anders.
Und das finden wir natürlich viel spannender. Das heißt, wenn du an einem Tag in eine KNT-Show gegangen bist und am nächsten Tag zum Beispiel manchmal 2-mal in der gleichen Stadt spielt, war das nicht 2-mal die gleiche Show. Aber wenn das 2-mal der gleiche Ablauf an Tracks war, war das von unserer Seite auf jeden Fall, da kommt Tagesverfassung mit rein, manchmal spürt man es mehr, manchmal spürt man es weniger und manchmal probiert man irgendwas, was man vorher noch nie probiert hat. Also da gibt es jedes Mal dann kleine, aber feine Unterschiede.
Ich würde gerne wissen, wie das ist, weil Gruder und Dorfmeister waren ja schon vor 20, 25 Jahren, da ist ja das, ich habe den Namen von dem Album vergessen, aber das war ja schon huge international.
Riesig.
Und genau. Und
Pioniere.
Genau, und wie ist das dann für euch gewesen, als die sich melden?
Ja.
Also es sind ja quasi, ihr seid da ja, das war ja gerade eure Teenagerzeit, als die
groß,
das heißt, wir sind
mit
denen aufgewachsen.
Genau deswegen sind wir im Boden versunken, wenn wir es gehört haben. Peter Gruder ist zu uns hergekommen, wir haben ihn ja schon gekannt von
Boiler Room,
haben wir Boiler Room in der Bratersauna, genau, und über den Sammy, einen guten Kollegen von uns. Und der Peter ist dann hergekommen und hat gesagt, ja, sie wollen jetzt nochmal anfangen, ob wir Bock haben. Und gesagt, ja, jetzt ist eigentlich mit HVOP, das ist eine andere Band, mit der wir unterwegs waren, AAV schon gemacht haben, ja, eher ein bisschen ausgelaufen. Also ja, wir haben Bock. Und für uns sind es einfach Idole, Gruder und Dorfmeister. Also mir sind, ich kann mir jetzt noch erinnern, wie wir da im Internat waren und diese CDs,
die ja, auch. Ja, und ich muss ja dazu sagen, die ersten Live-Shows, die ich je gesehen habe, Bock, Gruder und Dorfmeister in Innsbruck, damals war ja VJ Fritz Witzke, ein legendärer VJ, der leider schon verstorben ist, aber das war für uns ein absolutes Idol. Das war der erste VJ, der, glaube ich, auf jedem Kontinent live gespielt hat oder so. Das war ein Wiener. Das gesehen im Treibhaus in Innsbruck, glaube ich, da war ich 16 oder 17 und das hat mich über die ganze Wand wischen. Also ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt. Also das war Gruder und Dorfmeister, war sicher ganz zentral für uns als Teenager und als junge Männer.
Und Fritz Fitzke auch.
Und Fritz Fitzke, also den muss man ganz, ganz ja. oft nennen jetzt, weil das war einfach ein Pionier, der ohne dem hätten wir keine Wischers machen können in Österreich, ohne dem hätte es diesen VJ-Wettbewerb nicht gegeben, also ohne dem seine Leistung und auch die von Feuerei, die muss man da auch nennen, die haben einen Weg gegeben in Österreich, das ist ein sehr gutes Bett, wo quasi um sich da, wie wir 20 waren, reinzulegen und Wischers zu machen. Aber in Wischers war wirklich was ganz Neues. Aber in Wien war du sehr vorne weiter mit dabei und es war Fritz Fitzke und Gruder und Dorfmeister. Gruder und Dorfmeister, die waren mit Fritz Fitzke eben die ersten, die weltweit Wischers-Shows gemacht haben, mit großen Projektionen und so. Also das darf man nicht unterschätzen.
Und wie war das dann? Ich würde trotzdem gerne nochmal, ich möchte nochmal rein, nämlich, okay, Peter kommt zu euch und sagt, ja, wir haben da was vor. Wie ist das dann? Man hat ja, gerade wenn das so ein Idol ist, da war ja lange ruhig auch bei denen. Auf einmal sind die wieder da, wollen neu durchstarten. Da habt ihr ja auch den mega Druck, oder? Also einfach nur, ihr seid nicht für die Musik zuständig, aber ihr seid live sehr sichtbar.
Ja.
Habt ihr da Schiss gehabt?
Also da waren wir ja nicht mehr so grün hinter die Ohren. Wir haben davor Bauchklang eben gemacht und HVOP haben auf allen Festivals in Europa gespielt. Und Schiss nicht da. Ich habe mich eigentlich gefreut. Es ist eine neue Challenge da und Gruder und Dorfmeister, also mir taugt ja der Sound. Es sind ja Pioniere in dem Sound. Und ich habe wirklich Bock gehabt, weil wir dann echt schon seit, glaube ich, da war so ein, zwei Jahren schon dazwischen, zwischen HVOP und Gruder und Dorfmeister. Und ich habe eigentlich wirklich Bock gehabt zu touren und AV-Shows zu machen. Also jetzt Druck, natürlich ehrfürchtig, weil Gruder und Dorfmeister ist natürlich ganz was anderes. Es war aber so ein bisschen die Frage, wie erfolgreich sind sie denn jetzt noch nach 10 Jahren Pause? Also das war ja bei keinem klar. Und ja, also wie gesagt, es war eine gute Challenge für uns alle, glaube ich. Und ja. Ich habe sie mit offenen Armen
empfangen. Ich würde auch sagen, es war eine spannende Challenge. Und ja, das Publikum war ja sehr interessant bei Gruder und Dorfmeister, weil das war wirklich von jung bis alt. Und das war etwas, was wir bis dahin haben wir eigentlich fast nur irgendwie in irgendwelche Underground-Szenen uns bewegt. Und das war mal was viel Breiteres, würde ich sagen. Da hat mehr Leute angesprochen. Und insofern war das für uns schon eine sehr interessante Aufgabe, aber Angst nicht. Es war eher so, dass wir dann vielleicht auch nicht immer der gleichen Meinung waren. Also wir sind vielleicht auch nicht die einfachsten für Musiker, um mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, weil was wir jetzt nicht machen, ist einfach das zu produzieren, was du dir als Musiker vorstellst und wir tun dann mit dir und spielen das einfach ab, wenn wir nicht voll dran glauben. Also wir sind dann auch schon so, dass wir total überzeugt sein müssen von dem, was wir da live dann erzeugen und dann sind wir oft auch nicht so einfach und dann haben vielleicht am Ende sie Angst gehabt. Nein, aber ich glaube, wir waren da vielleicht auch nicht immer die Einfachsten zum miteinander arbeiten und es war eher, glaube ich, also Angst war keine da, aber es war vielleicht ein bisschen ein Prozess, dass man zueinander findet und eine gemeinsame Sprache findet.
Wir sehen uns auch immer als, wie der Cliff vorher gesagt hat, als Bandmitglied. Also wir können zusammen eine große Show oder ein Erlebnis für das Publikum kreieren. Und wir sehen uns weniger als Techniker. Es gibt natürlich, weil man kann zu einer Veranstaltungsfirma gehen und sagen, hey, ich hätte gerne eine Videoshow, produzieren wir das, kostet so und so viel. Und dann ist der Techniker und dann muss er alles machen, wie der Künstler auf der Bühne das haben will. Das wollen wir eigentlich nicht machen. Also wir wollen nicht diesen technischen Ausführungsjob machen, sondern wir würden gerne mit den Leuten zusammenarbeiten, auch erfahren, warum sie den Sound machen und wo das herkommt und wo das hingeht und dann zusammen etwas schaffen. Das ist eigentlich uns am wichtigsten.
Und wenn man so eine Reise gemeinsam antritt, zum Beispiel bei Kruder und Dorfmeister, wie lange dauert denn so ein Prozess gemeinsam? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie lange man da jetzt da gemeinsam zusammenarbeitet, bis das jetzt da entsteht. Ist das jetzt da eine Sache von einem Monat oder ist es ein halbes Jahr? Oder auch beim Lighthouse Festival, wo ihr auch sehr stark involviert seid. Also ich würde gerne wissen, wie so euer Jahr so gefühlt ein bisschen ausschaut.
Das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Beim Lighthouse ist es so, dass wir da wirklich 4 Monate dran arbeiten. Also jetzt nicht jeden Tag 9-to-5 nur Lighthouse, wir haben 10.000 andere Sachen auch zum tun. Außerdem haben wir ein sehr großes Team beim Lighthouse und einen super Projektleiter. Aber wir haben dann schon im Jänner, fangen dann so ein bisschen die Meetings an, so einmal in 2 Wochen. Und dann je näher es zum Lighthouse geht, desto intensiver wird es. Also bei so AV-Shows dauert es oft so 2-3 Monate. Mhm. Also vom Kick-off, okay, machen wir was. Dann kommen die ersten Ideen, dann entsteht langsam das Set und dann vor dem ersten Gig am Monat davor wird es dann intensiv und dann wirklich jeden Tag dran arbeiten.
Muss man aber auch dazu sagen, das ist ja oft auch so etwas, was sich die ganze Zeit ändert. Also man hat da zuerst einmal irgendein State, mit dem geht man, spielt man die ersten Konzerte und nach jedem Konzert arbeitet man wieder ein bisschen dran, ändert den, haut den Track raus, ein neuer kommt dazu, ändert die Visuals da. Und das entsteht dann immer ein bisschen und dann sagt man, okay, jetzt machen wir Amerika-Tour in 3 Monaten, jetzt müssen wir das alles nochmal quasi konsolidieren, schauen wir uns das nochmal in 1-2 Wochen konzentriert an, wo man was noch verändern muss. Oder es gibt dann auch oft die Situation für die Amerika-Tour, wenn wir komplett neue Show machen und man spielt gleichzeitig noch die alte, während man die neue produziert. Also das ist immer so ein fließender Übergang quasi. Und also eine ganze Show produzieren, immer Kruder und Dorfmeister waren sehr lange Shows, aber bis das fertig hast, vergehen Monate, bis du quasi dann alle Visuals von eins an, immer am Anfang, glaube ich, haben sie über 2 Stunden gespielt, oder?
Mhm. Drei.
Am Anfang waren es 3 Stunden, sie gespielt haben, am Ende waren es eh nur mehr 90 Minuten. Bis du sowas zusammen hast, vergehen schon Monate. Und dann muss man aber also so Tour planen. Man muss ja dann auch mit diesen ganzen Locations im Vorhinein, was zum Beispiel in Amerika total mühsam ist, da schreibt nie jemand zurück und die haben ganz wenig Erfahrung oft über ihren eigenen Space, oder? Da schreiben irgendwelche Leute zurück. Also da tut man oft auch noch mal Wochen bis Monate rum, bevor man dann sagen, überhaupt irgendwo in einen Flieger steigen kann und sagen, wir kommen und ihr wisst, dass wir kommen und ihr habt alles, was wir brauchen und so. Das ist schon ein Prozess.
Ich stelle mir ein total aufregendes Leben gerade vor, so ein bisschen Chatset auch zwischendurch, oder?
Ja, so viel getourt haben wir gar nicht. Aber es ist nicht, aber Touren ist total cool. Also die besten Sachen waren sicher Amerika-Tour mit KND, wo super. Mit HVB haben wir eine Nightliner-Tour gemacht durch Europa, also mit dem Bus durch Europa, was auch irgendwie eine ganz interessante Erfahrung ist oder eine spannende Erfahrung. Das waren sicher die zwei aufregendsten Touren. Wir haben zwar weltweit gespielt, aber nicht immer als Teil von einer Tour, die jetzt da quasi 3-4 Wochen durchgeht. Da haben wir eigentlich nur 3-5 Touren, glaube ich, haben wir in Summe mit 3 Artists gemacht. Also wir sind jetzt nicht die ganze Zeit auf Tour, will ich damit sagen.
Okay.
Nimmer.
Aber Lighthouse Festival ist jedes Jahr auf dem Programm, oder? Ja. Ist jetzt von Anfang an dabei gewesen?
Also wir haben immer Lighthouse Südafrika, ist ja immer im Februar. Und dann haben wir Lighthouse Kroatien Ende Mai.
Und das hat sich dann wahrscheinlich auch entwickelt, eben aus der Freundschaft mit der Bratislava, dass sie das dann...
Genau. Das ist eigentlich ein Bratislava-Projekt und wir haben sogar diese Rutsche gelegt damals zu dem heutigen Veranstaltungsfirma, weil wir haben mit denen schon gearbeitet gehabt. Die haben schon so Veranstaltungsreisen gemacht und wir haben die eben schon gekannt und wir waren in der Bratislava und die wollten eigentlich eine Reise veranstalten mit der Bratislava, also mit dem Bratislava-Label. Da war aber das schon so in Talks quasi, dass man die Bratislava verkaufen würde und dann ist quasi aus der Bratislava raus, das ist dasselbe Team nach wie vor, das die alte Bratislava gemacht hat, aus der ist das Lighthouse Festival entstanden.
Wenn man noch nie im Lighthouse Festival war, was kann man dann erwarten, wenn man an euch denkt und eure Visuals, was gibt es dort?
Also prinzipiell, das Lighthouse Festival ist in Kroatien in der Nähe von Poreč in Tara gegenüber von Novigrad. Und es schaut so aus, dass das eine komplette Halbinsel ist, die wir mieten von Valamar, von der Hotelkette. Und diese ganze Halbinsel ist dann dieses Festival. Da gibt es Apartments, also da wird nicht gezeltet oder so, sondern gibt es Apartments, 4-Sterne-Hotels, 3-Sterne, gibt es Villen, kann man sich halt buchen, was man will. Und diese Halbinsel ist sehr naturbelassen und das ist sehr schön. Und unsere Aufgabe dort ist es, die Kuration für Medienkunstinstallationen. Also wir haben sehr viele Lichtkünstler dabei oder auch digitale Künstler, haben Video-Walls, wo wir Sachen ausstellen, wo wir selber auch ausstellen, unsere eigenen Arbeiten, aber auch sehr viel kuratieren und Freunde und Kollegen einladen dazu. Auch immer jemanden einladen, den wir nicht kennen. Oder wir schauen immer, dass wir alle neue Leute dorthin bringen, nicht immer die alten gleichen dort sind. Und zusätzlich sind wir verantwortlich für alle Stage-Designs. Und das kuratieren wir auch. Wir machen selber auch 1 bis 2 Stages. Und die restlichen Stages geben wir halt auch jemanden anderen zur Verfügung. Und da passiert halt sehr viel mit Licht, aber auch so sehr viel Skulpturales, weil das auch ein Tagfestival ist, nicht nur am Abend, weil es sehr viel Natur ist. Die Leute gehen schwimmen und wollen halt auch ein bisschen Musik. Und wir versuchen das irgendwie so zu vereinen, dass das untertags und am Abend immer funktioniert.
Und wir waren ja auf wahnsinnig viele Festivals und haben dort Live-Shows gemacht. Haben also viele verschiedene Festivals gesehen und wir versuchen im Lighthouse schon irgendwie was anderes zu machen, insofern, dass wir sehr viel Energie in diese Installationen und in diesen Space, auch wieder in deine Wahrnehmung, wenn du da als Gast kommst, investieren und auch das Lighthouse selber, das muss man denen auch hoch anrechnen, also dem Management, dass sie uns überhaupt das Geld geben, dafür so viele Installationen zu machen, weil zahlen tut niemand das Ticket wegen dieser Installationen, das ist alles quasi ein Add-on.
Aber glaubst du nicht, dass das auch so ein USP dann ist? Natürlich
ist es ein USP, aber die meisten Festivals, das könnte jeder machen, macht aber keiner, weil es es nicht braucht zum Geld verdienen. Und das ist dann schon eine aktive Entscheidung von dem Festival zu sagen, ich gebe da mal Geld für riesige Installationen auf diesem ganzen Space aus. Und das ist natürlich, hat das auch mit unserer engen Freundschaft mit dem Management zu tun. Aber mittlerweile ist es natürlich auch so, dass wir uns das dann auch verdient gemacht haben und die Leute natürlich auch auf das reagieren. Dieses Jahr haben wir ein bisschen weniger gehabt und dann haben wir gleich in dem Feedbackbogen eine Welle an, hey, wir brauchen mehr Installationen wieder gekriegt. Also das ist natürlich.
Was ist wieder gut ist für uns.
Mittlerweile ist das natürlich ein USB, aber das ist nicht selbstverständlich für Festivals, das zu machen. Aber wir haben irgendwie die Chance gekriegt, am Festival von Anfang an, am Lighthouse Festival, genau das zu machen, dass man da irgendwo zwischen einem rein kommerziell funktionierenden Festival und etwas, was vielleicht ein bisschen alternativer funktioniert, stehen kann. Und das machen wir bis heute eigentlich gut und gerne. Und wir lieben diesen Space da unten und man kann extrem viele Dinge realisieren. Das ist super. Mhm.
An der Stelle muss man also einmal dem Hannes Weiß ein Danke sagen, weil das ist der ehemalige Besitzer von der Pratasauna und auch der Initiator vom Lighthouse Festival. Und so wahnsinnig oder größenwahnsinnig er ist, und genau das braucht er in so einem Business, müssen wir uns da mal bedanken bei ihm.
Und auch bei unserem Team, wenn wir schon dabei sind. Wir machen da natürlich riesige Sachen und wir fahren da alle das Lichterloh-Team sind 25 bis 30 Leute, die da nur Installationen und Bühnendesigns aufbauen. Also keine Techniker, sondern Kreative, wenn man so will. Und bei denen müssen wir uns auch bedanken, weil ohne die geht das natürlich alles nicht. Es ist ja nicht so, dass da Chris und Clemens unten stehen und 12-10 Bühnen aufbauen und 6 Installationen große. Und also das geht nur mit einer riesen Maschinerie, auf die wir alle sehr stolz sind und mit denen wir alle wahnsinnig gern zusammenarbeiten.
Da hat es einmal so ein Interview, glaube ich, von euch gegeben, wo's gesagt habt, dass die Veranstaltungsfirmen euch schon ein bisschen so haten, weil ihr so viele Ansprüche habt.
Ja, oder wenn es um einen Abbau geht, dann ui.
Ja, vor allem die kroatische Veranstaltungsfirma, unser Partner dort, also wir treiben den auf jeden Fall an die Grenzen von dem, was der einfach auch technisch bauen kann, was der sich selber zutraut. Und gerade letztes Mal haben wir diese Situation gehabt, dass er sich dann am Ende bei uns entschuldigen hat. Mir hat gesagt, er hätte nicht ja sagen dürfen, weil es ist über seinem Skill-Level quasi. Das hat er leider nicht vorher gesagt, sondern erst danach. aber das ist eine Hassliebe von denen zu uns, aber andererseits würden die sonst in ihrem Trott da hängen bleiben. Also ich bin da auch stolz drauf, weil wir bringen nicht so Sachen, die sie dann ganz stolz selber auf Instagram posten, was sie nicht alles geschafft haben. Also ist nicht immer einfach, aber am Ende sind sie alle ganz froh. Und das gilt ja für unsere eigene für unsere eigene Produktion, die wir mit runternehmen. Auch da haben wir teilweise dann so Aufgaben für 10 Leute, müssen jetzt einen riesen, weiß nicht, 60 mal 4 Meter großen Lametta-Vorhang knüpfen oder so. Ich meine, die stehen einmal eine Nacht da und machen das und überhaupt keinen Bock auf Chris und Clemens die nächsten paar Tage, das ist klar. Aber am Ende sage ich dann alle, wow, danke, das Geilste, wenn das Ding dann mal hängt.
Also, ja, mittlerweile ist das so, dass die Leute zu uns sagen, okay, was, dann müssen wir jetzt 1000 Mal das und das machen und ich verstehe es überhaupt nicht, aber ich vertraue euch, am Ende schaut es dann eh gut aus. Und es ist auch so, dass wir mit der Produktionsfirma wirklich tatsächlich die letzten 5, 6 Jahre sehr gut zusammengewachsen sind. Am Anfang hat es Riesenprobleme gegeben, zu verstehen die Positionen, was sind unsere Aufgabenbereiche, was ist ihr Aufgabenbereich.
Muss ich das jetzt machen, weil die zwei sagen, das
tue ich. Und wir sind daneben mit Pläne und Zeichnen ein bisschen, während die Construction Guys halt aufbauen. Und ich muss ja auch sagen, dass an der Stelle, dass die Produktionsfirma und wir sind super zusammengewachsen und wir verstehen uns, wir sind jetzt wirklich ein Team.
Also wie motiviert man dann solche Leute? Also
nein, das entsteht, wenn man zusammen etwas schafft und das dann gut ist.
Das ist wirklich das Vertrauen, das ist da gewachsen, dass die, weil also motivieren vorher vor solchen Mammutaufgaben ist immer ganz schwierig, aber mittlerweile vertrauen sie daran, dass das danach die Sache wert ist.
Genau.
Und das ist, glaube ich, die Hauptmotivation, weil die Aufgaben selber sind oft mühsam.
Mir kommt vor, bei euch ist es so, dass ihr, also Loyalität ist so ein Ding, kommt mir vor, dass euch das wichtig ist. Ihr seid immer langjährige Partner von Menschen, ihr habt langjährige Begleiter auf eurem Weg. Mhm. Und was mir so vorkommt, ist auch so dieses über sich hinauswachsen. Also so, da gibt es keine Grenze, wir probieren das jetzt da und schauen einmal, wie das funktioniert, aber wir selber noch nicht wissen, wie es geht. But let's try.
Als andere Fahrt.
Das ist also vielleicht der Tiroler in uns, der über den Gipfel muss.
Ach so, vielleicht, ja.
Was ist dahinter?
Okay.
Ich weiß nicht, so Out-of-the-Box-Sachen haben uns nie interessiert. Das ist, weil das kann ja jeder machen. Also wenn etwas, natürlich gibt es tolle Konzepte, die out of the box sind und das gut funktioniert, aber das ist etwas, was uns einfach zu langweilig ist. Also
wobei out of the box, ist das nicht eigentlich was Gutes, out of the box denken?
So schon, aber es gibt auch den Begriff out of the box, das heißt, dass man etwas verwendet, wo man weiß, dass es 100% funktioniert.
Ach so, okay.
Ja. Ja.
Ach so, out of the box, also yeah, gleich was rausnehmen,
genau,
aus der Box. Okay.
Genau. Und das versuchen wir immer zu vermeiden. Mm. Wir wollen uns ja immer irgendwie weiterbringen oder etwas lernen. Also es gibt nichts Faderes wie stehen bleiben. Also Veränderung gehört auch zum Leben.
Was ja viele machen, die suchen irgendwas, was gut funktioniert und machen das dann einfach, melken diese Kuh quasi. Ja. Aber das ist für uns nicht. Ja, wir wollen, erstens, wenn wir uns selber weiterentwickeln, zweitens, wenn wir auch Dinge entwickeln, die noch nicht da waren. Also wenn es um Erfahrungen geht, Experiences, ist es auch spannend, irgendwie Erfahrungen zu machen, die man selber noch nicht gehabt hat und die andere noch nicht gehabt hat. Und das ist, das erzwingt, dass du dir neue Tools schreibst, dass du Sachen ausprobierst, die du nicht weißt, wie sie gehen. Das passiert dann ganz automatisch.
Wo glaubt ihr, ich meine, so eine klassische Frage, aber so in 10 Jahren, was glaubst du, passiert da alles noch bis dorthin? Oder wo würdet ihr gern hinkommen? Gibt es da irgend sowas auf eurer Bucketlist, wo ihr sagt, das mag ich noch abhackeln, das wäre echt geil, wenn wir das schaffen oder so?
Die Schulden beim Finanzamt.
auf den Mond aufprojizieren.
Auch geil.
Tatsächlich habe ich in den Notes drin Mars.
Über Mond reden wir schon lange. Wir haben einmal schon einen Red Bull aus einem Projekt gepitcht, wo man quasi einen Laserstrahl zwischen Erde und Mond macht, einen sichtbaren. Und solche Dinge haben wir. Wir können sehr weit träumen. Ich weiß nicht, jetzt so erreichbare Goals in 10 Jahren, hast du gesagt.
Na, wurscht, oder halt. Vielleicht gibt es das in den nächsten Jahren, oder?
Also der Mond.
Der Mond.
Der Mond ist das Ziel.
Ja, das treffen uns dann wieder, wenn es soweit sein ist.
Wir treffen uns direkt dort.
Okay. Okay, wo?
Ja, man kann sehr lange und gut mit euch sprechen.
Ja,
also, cool. Es war ein sehr schönes, interessantes
mit
Gespräch.
Euch auch.
Ja, danke schön.
Miau, miau.
Ja, ich habe gleich voll Bock, dass ich mal so Tickets fürs Lighthouse Festival check.
Das können wir vergünstigt machen.
Wow, super.
Ich glaube, das könnte was werden nächstes Jahr.
Es ist ein sehr erwachsenes Festival. Also ja. Es ist wirklich cool, weil du findest immer deinen Rückzugsort. Es ist nicht volle Geballer überall, sondern wirklich ist viel Natur. Man kann schwimmen gehen untertags, am Abend auf der Fete. Kann um 12 Uhr schlafen gehen, in der Früh aufstehen und dann dort auf die After-Hour-Party am Beach. Es ist halt so, ja, es ist einfach und klein, familiär und echt toll.
Unser Durchschnittsalter liegt bei 28, was ja unglaublich alt ist für Festival eigentlich. Ja. Aber es liegt ja daran, es ist ja nicht, es gibt ordentliche Zimmer und da wird nicht gezeltet und so, deswegen kostet das natürlich auch ein bisschen mehr.
Man kann auch mit Kids kommen, also kleine, wie man seine Kinder mit, überhaupt ganz viele nehmen die Kinder mit, da gibt es so Kindergrippen, kann man mit denen schwimmen gehen, das ist echt sehr, sehr erwachsen.
Ja, das will ich. Count me in.
Passt, okay. Du fährst also gerne nach Kroatien.
Ja, ja,
so. Voll. Na passt, dann haben wir einen Plan.
Jetzt kommt the last part.
The last thing, a little thing. Ihr kriegt Geschenke von uns.
Wir haben ein Geschenk für dich.
Also, ich mag anfangen. Und zwar, man dürfte sich jetzt nicht zu viel erwarten, aber ich habe mir gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn es was mit einem Raum zu tun hätte oder für einen Raum etwas gäbe. Dann habe ich mir gedacht, das wäre irgendwie cool, so, wenn es was mit Licht wäre. Mhm. Und, ja, und Atmosphäre schafft.
Eine Lavalampe? Ja.
Das war eigentlich geil gewesen. Wieso haben wir da nicht drüber geredet? Na super. Nein, ich habe. Außerdem habe ich mir gedacht, so Bratasana und so Aufguss-Stuff. Mhm. Also, ich habe keinen Raumdiffuser.
Oh, das ist aber super.
Einen Raumdiffuser für euer Büro. Ich hoffe, ihr habt Platz.
Danke, ja. Ja. Danke. Du brauchst mir wirklich einen Raumdiffuser.
Dann habe ich mir gedacht, ein Duft Summer Rain. Vielleicht,
was ist das? Duft und Licht individuell kombiniert.
Mit Licht?
Wow.
Oh. Ja.
Und wirklich einen Saunaaufguss für. Ich habe das Gefühl, ich bin da so nostalgischer, weil die Prater-Sauna hat mich sehr stark geprägt und ich habe teuren Visuals bestimmt getanzt. Und cool. Ja, danke fürs Dasein.
Danke vielmals für die Geschenke.
Wir haben zwei Prints für euch dabei von einer generativen Arbeit von uns, Einzelframes. Jetzt weiß ich aber nicht, wer
die
welchen.
Die mal auspacken.
Ja, so, ich pack's mal dir mal aus. Und zwar.
Urhübsch.
Oh, ja, ja.
Wow.
Ich lasse dich das mal machen. Fällt kaputt. Ah ja.
Wow. Very beautiful.
Nice. Ja.
Also.
Das ist ein Stillframe von einer Installation, die wir in Backerstein einmal ausgestellt gehabt haben.
Okay.
Und da hat man als Besucher einen QR-Code kennengelernt, hat seine eigene Variation von der Arbeit gekriegt quasi.
Also ich glaube, ihr müsst das dann auch signieren.
Gell? Das ist signiert.
Ach so.
Ja, ja.
Hinten allerdings.
Ja, ja.
Ah, oi, wow. Na, das sind aber die liebsten Gäste, die uns auch Geschenke mitbringen. Ihr dürft wiederkommen.
Ja, alles so.
Oh, hübsch.
Wie heißt das? Delaunay Triangle.
Ja, genau.
Ich habe das eine... Ich habe eine Zeit lang mit Processing viel gemacht und auch bestimmte von meinen Malereien basieren auf dem. Und eben für die Leute, die es nicht sehen, es sind Bilder, die, wenn man näher hinschaut, man sieht unglaublich viele Dreiecke, die aber, wo es nicht um die Dreiecke geht, sondern es ist also eine Abstraktion in Dreiecke.
Genau.
Und da gibt es einen bestimmten Algorithmus, der heißt nach einem französischen Mathematiker Delaunay.
Ja, genau. Immer, na, schau, wie sich der auskennt. Wow.
Was für Programmiersprachen kannst du?
Nein, also als ich noch Spiele programmiert habe, war das vor allem C++ und C.
Okay.
Ich meine, es war auch immer was in Assembler, aber das habe ich nicht gekonnt. Also da hat es halt dann die Mega-Nerds gegeben.
Ja, ja, ja.
Und aber das war alles, also ich habe von 2000 bis 2006 das gemacht, also das ist eigentlich schon sehr lang her.
Mhm.
Also heute sind da schon andere Sprachen. Ich habe auch Lua und Python gemacht, genau. Und jetzt 2015 bis vielleicht 2019 habe ich in Processing, also was Java-basiert ist.
Ja, cool.
Genau.
Was für Spiele hast du ausgebracht?
Naja, das war ursprünglich, das ist witzig, dass wir über das reden.
Ja.
Jetzt kommt tatsächlich noch ein spannender.
Also interview mir.
Ja. Ja.
Das war, die Firma hieß Neo Software und ich war da ungefähr der Angestellte Nummer 20. Also es war ein small Ding, das in der Garage mal begonnen hat, 10 Jahre vorher. Und diese Firma hat sich aber dann verkauft und war innerhalb von 1,5 Jahren, hat die zu Take-Two gehört. Mhm. Das war damals, ich glaube, der zweitgrößte Publisher weltweit. Ja. Und denen hat Rockstar Games gehört. Mhm. Und die hatten so ein absurdes Machtverhältnis, weil der Chef vom Eigentumsverhältnissen war Take-Two, aber die Kohle, ich glaube, kam nur von Rockstar rein, weil die hatten mehrere quasi Spiele-Labels unter sich, aber ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber sagen wir 80% der Einnahmen von Take-Two kamen über Rockstar Games, wegen GTA. Und wir haben dann am GTA 3 und Vice City, an dem Double Pack, was für die Xbox rauskam, gearbeitet. Wir haben bei Max Payne 1 und Max Payne 2 haben wir die Konsolenvarianten gemacht. Oh, was damals eine mega Challenge war, weil der Entwickler von, jetzt kennt sich niemand mehr aus, der Entwickler von Max Payne, das war diese finnische Firma Remedy, die haben damals bei Max Payne 2 die Minimum-Anforderungen für die Grafikkarte waren mehr RAM als die PS2 insgesamt hatte. Also die haben gesagt, das ist technisch unmöglich. Also spielt es euch gerne, also habt euren Spaß, aber es ist nicht möglich, aber es wurde geschafft. Und ja, und dann haben wir noch an diversen Spielen gearbeitet, wo ich mir noch immer nicht sicher bin, ob man darüber reden darf, auch wenn das jetzt schon sehr lange her ist, aber diverse Spiele, die nicht veröffentlicht wurden, aber auch sehr große Marken waren.
Cool, interessant.
Mm. Very nerdy.
Ja, ja, aber ich finde, dass der Kunst, du, also ist ja auch quasi programmiert teilweise.
Ja, voll, genau. Also ich habe es dann, als ich dann Kunst studiert habe, haben total viele gesagt, ah super, bei dir ist ja schon klar, was du machst, du kannst programmieren, was ja in der Kunst niemand kann. Oder wenig. was selten ist. Ja. Und ich habe mir gedacht, also hundertprozentig mache ich das nicht. Ich will endlich mal weg von dem Andu-Scheiß und war eigentlich sehr happy, dass ich jetzt mit dem Pinsel so schwingen kann und alles, was ich mache, macht meine Hände schmutzig. Ja. Genau, und ja, und irgendwann habe ich dann doch wieder das angeschaut. Ja. Und ja, da hat sich natürlich viel getan.
Ja, brutal.
So schließt sich der Kreis. Oder? Ja, irgendwie witzig, ja. Passt das Ganze alles zusammen. Du, Computerspieler, ich Bratasana. Ja, hey, ich glaube, danke fürs Kommen.
Ja, danke fürs Kommen. Danke
für die Einladung.
Ja.
Danke für die Geschenke.
Und danke. Ich würde sagen, bis bald.
Also, ja,
oder?
Passt, gerne. Wir sehen uns im Lighthouse.
Genau. Tschüss, Baba.
Ciao. Ciao.
Audiamo Plus. Wir hören uns.